Der HR1 Podcast. HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12. Jetzt mit Uwe Berndt.
Schönen guten Morgen. Unser heutiger Gast hat schon in viele Abgründe geschaut. Als Strafverteidiger ist ihm kaum ein menschlicher Wesenszug fremd. Und als Schriftsteller hat er manches davon verarbeitet. Und zwar sehr erfolgreich. Seine Bücher wurden in 40 Sprachen übersetzt. Die heißen zum Beispiel Verbrechen, Schuld oder Tabu. Einige davon wurden erfolgreich verfilmt. Auch sein Theaterstück Terror. Herzlich willkommen, Ferdinand von Schirach.
Guten Tag, Herr Berndt.
Erst mit 45 haben Sie angefangen zu schreiben, immer nachts, nur so als Spaß, zum Hobby. Schlafen Sie schlecht?
Ich schlafe ganz schlecht und vor allen Dingen schlafe ich relativ wenig und habe tatsächlich dann irgendwann nachts angefangen zu schreiben. Das war noch während meiner Anwaltszeit und tagsüber im Gericht und nachts schreiben, das fand ich so ein ganz angenehmes Leben.
Hätten Sie damals Schlaftabletten genommen, hätten wir heute einen Schriftsteller weniger in Deutschland?
Ja, vielleicht, ja.
Brauchten Sie das Schreiben, um Ihre Arbeit als Strafverteidiger zu verarbeiten oder ist das zu hochgehängt?
Na, das ist vor allen Dingen falsch. Also ich glaube nicht, dass Schreiben, also zumindest für mich ist das keine Therapie und kein Ventil, sondern es ging mir einfach darum, ein paar dieser Geschichten aufzuschreiben, weil ich sie interessant fand und weil ich Spaß daran hatte zu schreiben.
Können Sie heute besser schlafen?
Nein, ich habe immer schon schlecht geschlafen. Ich habe, glaube ich, als Kind schon schlecht geschlafen. Das ist aber auch nicht so schlimm, ehrlich gesagt.
Das neue Buch von Ferdinand von Schirach heißt Strafe. Auch darin tun sich Abgründe auf und da schaut man ja am liebsten rein. Das wollen wir gleich mal tun.
HR1, genau meins.
Was geht hinter deutschen Gardinen so alles vor sich? Man will es gar nicht wissen. Unsinn. Natürlich will man es wissen. Zum Beispiel die Geschichte von Lydia, eine lebensgroße Puppe. Sowas kann man im Internet bestellen, maßgeschneidert. Man kann sich den Hauttyp aussuchen, die Haare, das Gesicht und viele andere pikante Details. Herr Meyerbeck hat diese Puppe gekauft und er liebt sie nicht nur körperlich. Das ist der Ausgangspunkt einer Geschichte im neuen Buch von Ferdinand von Schirach. Was interessiert Sie an diesem Herrn Meyerbeck?
Naja, Sie müssen sich das so vorstellen, dass die Liebe zu Puppen etwas sehr Altes ist. Das gibt es nicht erst, seit es das Internet gibt, sondern das gab es schon im alten Rom. Dann hatten japanische und deutsche Seefahrer Puppen mit auf den großen Fahrten. Und es gibt eine berühmte Geschichte von Oskar Kokoschka, dem österreichischen Maler, den seine Freundin Alma Mater verließ und er vermisste sie so sehr, dass er in München einer Puppenmacherin den Auftrag gab, eine Puppe wie Alma Mahler zu machen. Und diese Puppe bekam er dann und sie begleitete ihn überall hin. Also er ging mit ihr in die Oper und fuhr mit ihr in der Kutsche durch Wien. Und eine Hausangestellte musste die Puppe beim Abendessen, die ihm da gegenüber saß, bewegen. Ja? Und er war ein bisschen verrückt nach dieser Puppe. Also er war sowieso ein bisschen verrückt, aber auch verrückt nach dieser Puppe. Und am Schluss hat er es überhaupt nicht mehr ausgehalten und hat die Puppe in den Garten geschleppt und mit Wein übergossen und angezündet, weil es einfach zu viel wurde und er diesen Schmerz nicht aushielt. Aber das Seltsame ist, dass wir uns in unbelebte Gegenstände verlieben können. Und das sieht man oft an Kindern oder wenn sie sich an ihre eigene Kindheit erinnern, haben sie eine Puppe oder einen Teddybären oder irgendetwas so vermenschlicht, dass er für sie ein echtes Wesen war und sie sich um dieses Wesen gekümmert haben. Und so ähnlich ist das auch mit diesen Sexdolls, die nur zu einem relativ kleinen Teil tatsächlich für Sex benutzt werden und zu einem großen Teil eine Lebenspartnerin ersetzen.
Lassen Sie uns zurückkommen zu Ihrer Geschichte. Also Herr Meyerbeck bestellt sich diese Puppe im Internet nicht nur als Sexspielzeug, sondern er liebt sie, er lebt mit ihr zusammen, er ist glücklich mit ihr. Und was passiert dann?
Nein, ich kann Ihnen nicht meine Geschichte erzählen. Das funktioniert nicht. Aber es passieren alle die Dinge, die man sozusagen ein bisschen erwarten kann, die passieren, wenn jemand verletzt wird, den sie lieben. Ja.
Gut, also dann verrate ich so viel, wenn ich darf, dass ein Nachbar das alles nicht versteht und diese Puppe beschädigt und Herr Meyerbeck sich rächt bei diesem Nachbarn und das landet dann später vor Gericht. Ist das eine rein fiktive Geschichte oder gibt es dafür ein Vorbild, ein reales?
Nein, das ist ja immer so bei meinen Geschichten. Ich darf, wenn ich sie als Anwalt erlebt habe, sie nicht eins zu eins aufschreiben.
Natürlich.
Weil ich unter Schweigepflicht stehe. Es ist so, ich habe in rund 600 Strafverfahren verteidigt und in rund 100 Schwurgerichtsverfahren, also Verfahren, wo es um Mord und Totschlag und so etwas geht. Und ich setze diese Geschichten aus diesen verschiedenen Mandaten neu zusammen. Also das heißt, die Einzelteile der Geschichten sind wahr, aber nicht die Geschichte als solche. Und so ist das mit dieser Geschichte auch.
Und was auch bei all diesen Geschichten ist, sie verurteilen nicht, was Herr Meyerbeck da tut. Er begeht eine Straftat, weil er diese Puppe liebt, aber sie scheinen dafür Verständnis zu haben.
Ich finde, als Schriftsteller ist das so falsch, mit so einem moralischen Hammer zu kommen und zu sagen, das ist falsch und das ist richtig und das ist gut und das ist böse. So funktioniert ja auch die Welt nicht. Ich erzähle Ihnen die Geschichte und überlasse Ihnen das Urteil. Und das Gleiche habe ich auch als Verteidiger gemacht. Ja, also man erzählt die Geschichte eines Mandanten und der Richter urteilt darüber. Und die Richter des Schriftstellers sind die Leser und die sollen ihr Urteil selbst bilden.
Ist es im Grunde eine Geschichte über Einsamkeit in Deutschland?
Naja, über Einsamkeit in der ganzen Welt. Wir leben in einer Welt der Vereinzelung und der Einsamkeit. Und natürlich ist auch das ein Ausdruck dafür.
Strafe, so heißt das neue Buch von Ferdinand von Schirach. 3 handsignierte Exemplare verschenken wir in der nächsten Stunde.
Der HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Ferdinand von Schirach kam in München zur Welt. Seine Kindheit verbrachte er in der Nähe von Stuttgart. Da lebte er ein großbürgerliches Leben, Riesenvilla mit Park und Schwimmbad, Hausangestellte. Sein Vater nahm ihn mit auf die Jagd. Es klingt wie im Film. Was waren so die glücklichsten Momente Ihrer Kindheit?
Wir lebten so ein bisschen auf dem Land und es gab in allererster Linie Langsamkeit und Ruhe. Ja, das ist das, woran ich mich am stärksten in meiner Kindheit erinnere. Alles dauerte wahnsinnig lange. Also ich erinnere mich daran, dass zum Beispiel der Besuch von Verwandten, der wurde lange angekündigt und vorbereitet und man wartete da richtig drauf. Und ich weiß noch, ich war vielleicht so 10 oder 11 Jahre alt und die Sommerferien begannen und es war der erste Morgen der Sommerferien und ich rannte aus dem Haus auf eine Wiese vor dem Haus und legte mich in diese Wiese und konnte mir überhaupt nicht vorstellen, wie lange 8 Wochen sind. Das war eine nicht zu fassende Vorstellung. Und das ist auch der große Unterschied, glaube ich, zu der Kindheit heute. Heute haben Kinder ein großes Programm, das besteht aus Tennisspielen und Klavierunterricht und Nachmittagsschule und Nachhilfe und was weiß ich was. Und das gab es alles bei uns nicht. Bei uns gab es überhaupt nichts. Das war in erster Linie langweilig.
Also Sie fanden das ja nicht so toll?
Als Kind hat man keine Kriterien dafür, ob etwas toll ist oder nicht, weil es einfach so ist und man kann das nicht beurteilen. Ich weiß auch nicht, ob es heute besser oder schlechter ist. Das Entscheidende ist vielleicht, dass es heute Hirnforscher gibt, die sagen, aus der Langeweile entsteht die Kreativität, weil sie sozusagen gar nichts haben, müssen sie etwas erfinden. Und wenn sie dagegen sehr viel haben, also wenn sie dauernd ein iPad vor sich haben und ein Computerspiel oder Ablenkung, dann muss das Gehirn nichts erfinden. Und das ist vielleicht der Unterschied. Ich weiß nicht genau, ob das stimmt. Aber es war langweilig und ich mochte diese Langeweile gerne und sehne mich auch ein bisschen danach zurück. Ich finde vieles zu anstrengend und ein bisschen mehr Langeweile wäre mir ganz recht.
Wurde Ihnen als Kind schon vermittelt, wir sind eine besondere Familie, die von Schirachs?
Ich bin in der Familie meiner Mutter aufgewachsen. Das war etwas vollkommen anderes. Nein, nein, so etwas gab es überhaupt nicht.
Aber von Schirach, der Familienname, der wurde nicht irgendwie betont, das ist wichtig
nein,
für uns und
den
Hintergrund. Ja. Wie weit reicht die Familiengeschichte zurück, der von Schirachs?
Ach, ich weiß nicht, vielleicht bis 12. Jahrhundert oder irgendwie so etwas. Ja, das ist ja vollkommen langweilig. Das waren große Ansammlungen von Pfarrern und Gelehrten und dann haben sie alle Bücher geschrieben. Also seit 500 Jahren werden in dieser Familie Bücher geschrieben, in jeder Generation mindestens 2. Und das Interessante ist, dass sie so relativ früh ausgewandert sind, nach Amerika gegangen sind und zwar aus politischen Gründen, also der Urgroßvater meines Urgroßvaters, der war mit dem preußischen Staat nicht einverstanden und ging deshalb nach Amerika. Und die amerikanische Geschichte ist ein bisschen interessanter, weil also einer meiner Vorfahren ein Hersteller von Lokomotiven war und die Southern Pacific mitgebaut hat. Und dieser Mann war so wahnsinnig reich, dass er mit seinem Privatvermögen für die Schulden des Staates gebürgt hat, also seinen Staates. Philadelphia war das. Und der war dann auch einer der Mitunterzeichner der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Aber eigentlich ist diese Familiengeschichte, sowas langweilt mich wahnsinnig.
Ich hätte gedacht, dass man ihnen das vermittelt. So,
um Gottes Willen, kein
also das
Mensch.
Das spielt überhaupt gar keine Rolle
bei
ihnen zu Hause?
Nein, das interessierte niemanden.
Okay. Ferdinand von Schirach in HR1.
HR1.
Genau meins.
Mit Uwe Berndt und Ferdinand von Schirach. Ein besonderer Mensch in vielerlei Hinsicht. Er ist zum Beispiel auch Synästhetiker. Das müssen wir ein bisschen erklären. Also das heißt, Sie nehmen Farben anders wahr als andere? Oder wie erklärt man das?
Also die Synästhesie, das kann man so erklären, dass zwei Wahrnehmungen falsch miteinander gekoppelt sind. Also wenn Sie etwas riechen, nehmen Sie gleichzeitig eine Farbe wahr. Oder wenn Sie Musik hören, ein Geräusch, ein Ton, nehmen Sie eine Farbe wahr. Oder Buchstaben sehen Sie gleichzeitig als Farben. Und das stört im normalen Leben wenig.
Also hören Sie jetzt irgendwas anderes?
Nein.
Wir sind jetzt in einem schalldichten Studio. Ich kann Ihnen bestätigen, es sind keine Geräusche.
Nein, ich höre auch keine Stimmen. Nein, außer Ihre jetzt gerade. Nein, das ist nur so, wenn ich mich zum Beispiel an meine Kindheit erinnere, hat meine Kindheit eine bestimmte Farbe. Ich kann Ihnen jetzt die Farbe nicht genau beschreiben, weil es viel zu wenig Worte für die wirkliche Anzahl von Farbdifferenzierungen gibt. Und danach ordne ich aber Vergangenheit auf. Das klingt furchtbar kompliziert, man kann das nicht richtig gut erklären.
Ja. Wenn Sie in einen kunterbunten Raum kommen, ist das dann unangenehm für Sie?
Nein, das ist überhaupt nicht tragisch. Das Interessante ist, dass Menschen, die ich länger kenne, die sind auch mit Farben verbunden. Also ich kann tatsächlich meine Freunde oder Bekannten oder Familienmitglieder Farben zuordnen. Das ist ein bisschen merkwürdig, ich gebe es zu.
Sie haben sich Amy Winehouse gewünscht. Sehen Sie Farben, wenn Sie die Stimme dieser Frau hören? Oder?
Ja, das ist tatsächlich ein Gemisch aus Farben, wie die meiste große Musik. Aber ich habe mir den Titel gewünscht, weil dieser Titel für mich sehr viel mit Kunst zu tun hat. Das ist nicht auf den ersten Blick klar. Sie singt ja darüber, dass sie nicht in eine Rehabilitationsklinik gehen muss. Sie ist 2011 gestorben mit 4,1 Promille Alkohol im Blut, war 27, also dieser berühmte Club 27, und war ein wirklich außergewöhnlich talentierter Mensch. Und diese Weigerung, die sie besingt, in die Klinik zu gehen und sich einer Alkoholentziehung zu unterziehen, die ist für mich deshalb so interessant, weil sie etwas über Kunst zeigt. Ich glaube, dass fast alle Kunst dadurch entsteht, dass sich der Künstler der Welt unsicher ist. Also er passt nicht richtig in die Welt und die Welt passt nicht richtig zu ihm. Und er macht Musik oder komponiert etwas, um einen Platz in der Welt zu finden und um mit der Welt zurechtzukommen. Und oft merkt man diese Unsicherheit nicht. Und bei Amy Winehouse ist die Unsicherheit offensichtlich gewesen. Und was Amy Winehouse auch nicht wusste, ist, dass das Erschaffen von Kunst oder Literatur oder Musik gar nichts hilft. Ja? Man wird dadurch nicht sicherer. Und tatsächlich gibt es keine Antworten. Und deswegen mag ich diesen Song so gerne, weil er das alles vorwegnimmt.
Rehab, Amy Winehouse für Ferdinand von Schirach.
They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time. And if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me rehab, I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray.
Ferdinand von Schirach ist unser Gast, Strafverteidiger und Autor. Vor 4 Jahren wurde sein erstes Theaterstück Terror in Frankfurt und in Berlin uraufgeführt. Inzwischen gilt es als eines der erfolgreichsten zeitgenössischen Theaterstücke. In über 60 Theatern in 11 Ländern wurde es schon gespielt. Es geht um einen Kampfpiloten, der ein vollbesetztes Flugzeug ohne Befehl abschießt, weil Terroristen die Maschine als Bombe in ein Fußballstadion steuern wollen. Er hat also unschuldige Menschen getötet, um eine viel größere Zahl von unschuldigen Menschen zu retten. Auf den ersten Blick ist das ein bisschen eine theoretische Konstruktion. Warum war Ihnen das wichtig, darüber so ein ganzes Stück zu machen?
Also, Sie haben recht, es ist eine theoretische Konstruktion, weil es noch nicht vorgekommen ist. Aber alle haben geglaubt, es kann passieren. Deswegen gab es ein entsprechendes Gesetz mal im Deutschen Bundestag, das dann später als verfassungswidrig in seinen wesentlichen Teilen erklärt wurde und wieder aufgehoben wurde. Aber das Setting, ja, es geht im Wesentlichen um eine Verfassungsfrage, nämlich um die Frage, sind wir bereit, wenige Menschen zu opfern, um viele zu retten? Oder sind wir der Ansicht, jedes einzelne unschuldige Leben ist so viel wert, dass wir es nicht opfern dürfen? Und das ist eine alte Frage, die aber von einiger Aktualität ist, weil wir uns dauernd mittlerweile in diesen Extremen bewegen müssen. Nicht nur durch den Terror, aber auch durch den Terror. Und die beiden Auffassungen dazu sind, ja, natürlich ist es richtig, wenn wir ganz viele Menschen retten können, ein paar zu opfern. Das ist die Auffassung, die die meisten Leute vertreten.
Und das können Sie auch nachvollziehen?
Natürlich, das ist sozusagen der erste Impuls, das Unmittelbare. Und die viel schwierigere Idee ist, dass wir sagen, das einzelne Leben ist so wertvoll, dass wir es nicht tun können. Und damit kommen wir sozusagen zu dem Begriff der Würde und zu Kant. Und es ging mir nicht um diese Flugzeuggeschichte oder so etwas, sondern es ging mir darum, dass die Leute sich einmal Gedanken darüber machen. Und das passiert dauernd und das ist für mich die größte Freude.
Das Ganze wurde ja später auch verfilmt. Das war ein großes Fernseh-Event im Ersten, später eine Diskussion bei Hart aber Fair. Das heißt, die anschließende Diskussion war Ihnen aber eigentlich egal?
Nein, nein, die anschließende Diskussion ist das Wichtigste.
Ja, was war denn das Wichtige für Sie dann in der Diskussion?
Das Wichtige in der Diskussion ist, sich klar zu machen, dass es diese beiden Positionen gibt und dass wir uns zwischen diesen beiden Positionen entscheiden müssen. Vielleicht gehen wir einen Schritt zurück, damit es klarer wird. Die Utilitaristen, so heißen die Leute, die wenige für viele opfern würden, die sind sozusagen stärker im amerikanischen Rechtskreis beheimatet. Also in Amerika würde nicht sehr lange darüber diskutiert werden, ob ein solches Flugzeug abgeschossen werden darf. Das ist ziemlich klar. Wir bereiten gerade eine Aufführung in den amerikanischen Theatern vor. Dort ist die Rechtslage komplett anders. Ja, also da müssen wir es so drehen, dass der Zweifel darin besteht, dass der Pilot etwas tut, was der Verteidigungsminister gerade nicht fordert. Ja.
Okay.
Und bei uns ist es so, dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, nein, wir dürfen nicht mehr Leben gegen Leben abwägen, weil das einzelne Leben für uns so wertvoll ist, dass es nicht in einem Verhältnis gesetzt werden kann zu einem anderen. Und das liegt an unserem alten Begriff der Würde.
Ja? Ja.
Würde bedeutet nach dem Bundesverfassungsgericht, dass der Einzelne nicht zum Objekt des Staates gemacht werden darf. Also der Staat darf nicht mit ihm verfahren, wie er Lust hat, ja? Sondern er muss immer Subjekt bleiben.
Ferdinand von Schirach in HR1.
Der HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Der HR1 Talk. Es ist Zeit, eine weitere Person zu Wort kommen zu lassen. Nicht als Zeuge oder gar als Richter. Aber er kann uns vielleicht einiges erzählen über Ferdinand von Schirach. Schönen guten Tag, Herr Überraschungsgast.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen. Ich habe Sie sofort erkannt, Herr Kluge. Es ist so lieb, dass Sie anrufen. Sie hatten gerade Ihren Geburtstag. Ich habe vergessen anzurufen.
Ja. Ich nehme die Gratulation gerne entgegen.
Der Aber Jurist und Filmemacher Alexander Kluge ist am Telefon. Fangen wir vorne an. Wie lange kennen Sie sich eigentlich schon, Sie beide ungefähr?
Also wir haben uns schon vor vielen Jahren kennengelernt, als ich noch Anwalt war und ich ein bisschen etwas für Herrn Kluge machen durfte. Und sind uns dann näher gekommen, als ich mein erstes Buch geschrieben habe. Und das ist jetzt, glaube ich, 9 Jahre her.
Ja, aber das hat sich dann immer wiederholt und mir ist die Stimme sehr vertraut. Ja? Wir sind beide Juristen. Das heißt, wir haben zu tun mit Sachverhalten. Also wovon wir reden können, ist belastbare Tatsachen. Und gleichzeitig sind wir beide sehr entschiedene Erzähler. Das heißt, die verdrehen nicht Tatsachen, sondern geben ihnen eine Gestalt.
Ja, so kann man es sagen. Und wir haben gemeinsame Interessen, wie zum Beispiel Thomas Mann.
Zum Beispiel, aber ich kann auch Epiktet nennen.
Wir können Epiktet nennen und wir unterhalten uns sozusagen vollkommen absichtslos mittlerweile zwischen Epiktet, Thomas Mann und eine Uhr, die man gerade trägt. Ja, und daraus entsteht das Interessante.
Vielleicht können Sie das konkretisieren, Herr Kluge. Was ist das Interessante an den Gesprächen mit Ferdinand von Schirach für Sie?
Es gibt mir eine Freiheit. Eine Freiheit vom Schematischen. Auch Literatur hat ja was Schematisches, wenn sie so Dichterlesungen veranstaltet. Und eigentlich ist das Erzählen etwas ganz Natürliches.
Ja.
Und dieses Natürliche, ja, das ist etwas, was Ferdinand von Schirach macht. Und es ist ein Verhältnis von Tatsachen und Form. Er nannte vorhin Thomas Mann. Das verbindet uns beide, dass wir diesen doch sehr ernsten Erzähler beide verehren und für modern halten. Das ist das Interessante.
Ja, und das Erzählen selbst, das darf man nicht vergessen, geschieht durch den Kopf des Erzählers. Und der Kopf des Erzählers ist ein bisschen so etwas wie die Strafprozessordnung, nämlich eine Formalisierung. Ja?
Vielleicht darf ich Ihnen sogar widersprechen.
Ja, das dürfen Sie müssen.
Denn ich glaube, dass das Erzählen zwischen zwei Leuten entsteht.
Ja, nicht? Das wäre mein nächster Satz gewesen.
Los,
Sie scheinen sich gut zu ergänzen. Okay. Sie haben ja kürzlich ein Buch zusammen gemacht, das heißt Die Herzlichkeit der Vernunft. Wovon hat denn Herr von Schirach mehr, von der Herzlichkeit oder von der Vernunft?
Beides. Also Vernunft ohne eine gewisse Distanz, ja, ist ein hohes Denkmal und ein bisschen eine Phrase. Ja?
Ja.
Andererseits lieben wir die Vernunft.
Ja.
Ja? Für mich ist Vernunft die Sprechweise meiner Großmutter mütterlicherseits. Und bei Herrn von Schirach wird es so ähnlich sein, dass irgendwer eine Person, die er vernünftig findet, eigentlich die Vernunft repräsentiert. Das ist nichts Unpersönliches.
Ja, und vor allen Dingen ist Vernunft, anders als man es so im ersten Moment glaubt, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, nicht kalt und nicht überheblich und sie verneint nicht das Geheimnisvolle.
Sie ist ein verdichtetes Gefühl.
Ja, und das, was Herr Kluge und ich zusammen in diesem Buch festgestellt haben, ist, dass die Vernunft tatsächlich menschenfreundlich ist. Sie hat sehr viel mit Güte zu tun.
Das heißt, auf den ersten Blick erscheint das so als Gegensatz, Herzlichkeit und Vernunft. Und Sie wollen diesen Gegensatz aufheben mit diesem Buch.
Ja, ja.
Das ist eine falsche Auffassung.
Ja, genau. Ja.
Nicht? Der Pascal sagt mal, das Herz hat einen Verstand, den der Verstand selbst nicht versteht. Und dann müssen wir sagen, Vernunft oder auch Verstand sogar, ja, ist ein verdichtetes Gefühl. Ich brauche ein Motiv, eine starke Haltung, um vernünftig zu sein oder aber auch herzlich zu sein.
Ich kann mir jetzt schon Ihre Zusammenarbeit vorstellen. Sie hatten ein Gerät laufen, haben alles mitgeschnitten und haben stundenlang geredet und kamen vom Hölzchen aufs Stöckchen und die Hölzchen waren die Griechen und die Stöckchen andere Philosophen,
aber
oder?
Pascal Schirach ist ein ganz strenger Mann. Ja?
Ist also, das so?
Ja, ja. Er ist nicht nur Jurist, sondern er ist ein Autor. Ja? Und das nimmt er sehr, sehr streng. Und der würde nicht von Hölzchen aufs Stöckchen kommen, da können Sie ganz sicher sein.
Sondern, also das wird dann abgearbeitet. Heute Kapitel Epikur.
Auch falsch.
Auch falsch.
Er erzählt. Ja? Und dadurch zwingt er mich auch zu erzählen.
Ja.
Und daran ist allerdings, was die Form betrifft, strenger als ich.
Man muss das beides haben. Ja.
Ja.
Lieber Herr Kluge, es ist sehr lieb, dass Sie angerufen haben. Ich hoffe, es geht Ihnen gut.
Ich grüße Sie.
Ich grüße Sie
herzlichen
auch.
Dank, Alexander Kluge, dass Sie uns ein bisschen was über Ihre gemeinsamen Gedanken erzählt haben. Tschüss. Der HR1 Talk mit Ferdinand von Schirach, gleich die 11 Uhr Nachrichten und dann reden wir weiter.
HR1. Genau meins.
Erfolgsautor Ferdinand von Schirach ist heute unser Gast. International erfolgreich. Der Daily Telegraph bezeichnet ihn als eine der markantesten Stimmen in der europäischen Literatur. Der Independent vergleicht ihn mit Kafka und mit Kleist. Werden Sie ein bisschen rot, wenn Sie sowas hören?
Ja, ich scheue schon zu Boden. Das ist furchtbar.
In der Tat, er guckt auf den Boden. Bedauern Sie es manchmal, dass Sie erst mit Mitte 40 angefangen haben zu schreiben?
Nein, überhaupt nicht. Ich bin ganz froh darüber. Also zum einen ist es ja so, dass man so einen Erfolg nicht erwarten kann. Und wenn ich ganz jung wäre, hätte mich das wahrscheinlich beeindruckt. Und wenn man aber 45 oder 46 ist und das passiert, dann weiß man schon ein bisschen, wer man ist und man ändert nicht mehr so viel. Und deswegen bin ich ganz froh, dass das spät kam.
Das heißt, 10 Jahre früher hätten Sie vielleicht auch diese Sprache noch nicht gehabt?
Das weiß man nicht. Ich glaube, es ist so, dass man immer ein bisschen schreibt, wie man ist. Wenn man sehr jung ist, hat man wahrscheinlich Vorbilder, aber mit 45 ist das ein bisschen albern. Ich kann, auch wenn ich ihn sehr bewundere, nicht schreiben wie Thomas Mann oder wie Tolstoi. Das ist vollkommen ausgeschlossen. Das ist eine andere Sprache, eine andere Welt, vollkommen anders. Und ich kann nur so schreiben, wie ich bin. Und insofern kann man da relativ wenig zu sagen, ob Vorbilder oder nicht.
Ja. Dann freue ich mich darauf, dass der HR1 Fragebogen heute auch literarische Qualitäten bekommt. Der kommt gleich.
HR1, genau meins.
Die Juristensprache ist meistens trocken und holprig. Die Sprache von Ferdinand von Schirach ist ganz anders. Einfache, kurze Sätze, fast schlicht, aber gleichzeitig immer sehr anrührend und auf den Punkt. Müssen Sie da richtig umschalten zwischen dem Juristen und dem Autor in der Sprache?
Nein, Gott sei Dank nicht. Also das, was Sie mit Juristensprache bezeichnen, das betrifft das Zivilrecht und das Verwaltungsrecht. Im Strafrecht ist das nicht so, also außer bei wissenschaftlichen Aufsätzen oder Revisionen. Aber wir müssen so sprechen, dass die Richter uns verstehen.
Die sind ja auch Juristen.
Nein, eben nicht. Also in den größeren Prozessen zwei Schöffen. Und wenn man jetzt zu hochgestochen und in lauter Substantiven redet, schalten die nach 2 Minuten ab. Aber man muss sie erreichen. Sie müssen ja die Geschichte des Mandanten verstehen. Und das geht nur, indem man halbwegs vernünftig und natürlich spricht und nicht so wie ein Professor aus dem 19. Jahrhundert, dann erreicht man nichts.
Gut, dann kommt jetzt der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Ferdinand von Schirach. Mein schönstes Privileg als schreibender Anwalt ist?
Einsamkeit.
Einsamkeit ist für Sie ein Privileg?
Ja. Mhm.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr?
1,49.
Meine schönste Reise war?
Ich reise wahnsinnig ungern und also seltsamerweise funktionieren alle meine Reisen nicht und meistens breche ich sie auch nach kurzer Zeit ab. Und das lässt sich wirklich nicht sagen. Meine schönsten Reisen sind seltsamerweise nächtliche Autofahrten. Das mag ich am liebsten.
Stolz bin ich darauf.
Also das ist so keine Vokabel, die richtig bei mir vorkommt. Also ich glaube sozusagen, nicht weil Stolz etwas Albernes ist, aber dafür habe ich zu viele Fragen, um auf irgendetwas wirklich, wirklich stolz zu sein.
Mein Lieblingsessen?
Ich esse sehr gerne Käsebrot, seltsamerweise. Ja. Ich finde, Käsebrot ist ein komplett unterschätztes Gericht. Kein Mensch isst mehr wirkliches Käsebrot, aber es ist toll. Ja, es ist ganz herrlich. Helge Schneider hat das erkannt. Ja.
Wunderbar. Glück bedeutet für mich?
Das ist eine tolle Frage und sie ist richtig kompliziert zu beantworten. Also Glück ist zunächst einmal ein sehr kurzer Zustand. Das ist nicht dauerhaft. Und besser zu erreichen für ein geglücktes Leben, was ein bisschen etwas anderes ist als Glück, ist Zufriedenheit. Und die Frage ist, wie erreichen wir Zufriedenheit? Und die einfache Antwort ist, nicht in den Extremen. Also die Zufriedenheit ist zu erreichen durch ein Leben in der Mitte, so langweilig das klingt.
Das Dumme an der Demokratie ist?
Die Demokratie hat nichts Dummes. Es ist die beste Staatsform, die erfunden worden ist. Das Dumme an der Demokratie ist vielleicht nur, dass die Leute nicht immer verstehen, dass das Ziel der Demokratie nicht die Wahl des Besten ist, sondern die Möglichkeit, ihn wieder abzuwählen. Also wir werden nie von den Besten regiert. Aber das Schöne ist, wir können sie friedlich wieder abwählen. Und das ist der große Triumph der Demokratie.
Ich habe Angst vor?
Krieg.
Venedig.
Venedig ist ein komplettes Klischee. Ja. Ich finde diese Stadt ganz interessant, aber ich möchte auf gar keinen Fall nochmal dort leben. Das ist so unecht inzwischen, dieses Venedig. Das ist Pappmaché, ja, und Fassade. Und ein bisschen ist Venedig wie Facebook. Ja. Alles besteht aus Pose.
Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Ferdinand von Schirach. Vielen Dank. Wie groß sind Sie eigentlich?
1,82.
Und Sie wünschen sich Short People? Randy Newman.
Ja, ich mag Randy Newman sehr gerne. Er ist ganz großartig. Er ist bitterböse, ja, und er singt in diesem Lied über kleine Leute und wie sehr man kleine Leute verachten soll, ja. Und in Amerika führte das dazu, dass er eine Fülle von Briefen bekam, die sich über ihn beschwerte. In einem Bundesstaat wurde das Lied sogar verboten.
weil man die Ironie nicht erkannt hat.
Weil die Leute die Ironie nicht verstanden.
Wunderbar. Ja. Short People für Ferdinand von Schirach. Ferdinand von Schirach Im HR1-Talk. Mit 10 Jahren ging er auf ein Internat im Schwarzwald. Wie hat sie eigentlich diese Zeit geprägt?
Naja, das war so ein Jesuiteninternat. Es hieß St. Blasien und war in einem wirklich sehr dunklen Schwarzwaldtal. Lag über 1000 Meter hoch und 6 Monate im Jahr lag Schnee. Und es war wirklich furchtbar kalt. Und ich war ja, bis ich ins Internat kam, praktisch immer alleine. Und plötzlich war ich in der ersten Nacht mit 30 anderen Kindern, die auch 10 Jahre alt waren, in einem Schlafsaal.
Und das ein Junge, von dem Sie gerade schon erzählt haben, der eigentlich ganz gerne alleine war.
Genau.
Und der es gewohnt war, einsam zu sein. Ja. Wie war das dann für Sie?
Schrecklich. Das war wirklich entsetzlich. Und ich dachte, dann wird das Licht immer um 9 Uhr ausgeschaltet. Und in der ersten Nacht, das weiß ich noch wie heute, als ich 10 war und da lag, dachte ich mir, jetzt muss jemand reinkommen nach einiger Zeit und das Licht wieder einschalten und sagen, du warst tapfer, jetzt darfst du nach Hause gehen, ist alles gut. Die Stimme kam nicht und der Mann, der das sagte, kam nicht. Und es ist natürlich so, dass sich Kinder an alles gewöhnen mit der Zeit. Und das ist gut für Kinder. Und diese seltsame Situation, mit so vielen anderen zusammen zu sein, daran gewöhnte ich mich auch. Und alles in allem würde ich immer sagen, ich war ganz gerne auf dem Internat, weil es eine Möglichkeit gab, die sich nicht so sehr unterschied von meinem Zuhause, nämlich dass man relativ frei war. Zwar war der Tagesablauf streng geregelt, ja, man musste zu einer bestimmten Zeit aufstehen, es gab zu einer bestimmten Zeit Mittagessen, die Schule war streng. Nachmittags gab es ein sogenanntes Studium, wo man 2,5 Stunden in einem Raum sitzen musste und Hausarbeiten machen, dann gab es Abendessen und es gab wieder Abendstudium, wo man nochmal 2 Stunden da saß oder 1 Stunde da saß. Und trotzdem, weil es so viele waren, hatten die Patres nicht so die ganz gute Aufsicht und den ganz guten Überblick über den Einzelnen. Und man konnte so eine Freiheit entwickeln. Und meine Freiheit damals war tatsächlich das Lesen. Und alle meine großen Leseerlebnisse stammen aus dieser Internatszeit.
Gibt es Bücher, die Sie seit Ihrer Kindheit gelesen haben und wo Sie sagen, das hat mich geprägt bis heute?
Ja, eines der Bücher, die mir sehr nahe sind immer noch, das ist Wiedersehen in Brideshead von Evelyn Waugh, der ein englischer Schriftsteller, der den Untergang oder die Geschichte einer englischen Familie beschreibt, einer adligen Familie, die zerbricht und untergeht. Es gibt einen wunderbaren Film der BBC in, glaube ich, 6 Teilen, der damals in den 80er Jahren lief und heute noch sehr sehenswert ist, der all das beschreibt.
Und wenn Sie heute lesen, dann sind das immer so anspruchsvolle, kluge Dinge? Oder wenn Sie vor dem Fernseher sitzen, mögen Sie auch einfach ganz banale, einfache Unterhaltung?
Es klingt jetzt langweilig, aber ich habe gar keinen Fernseher. ich schaue mir aber tatsächlich sehr viele Filme an. Also ich schaue mir zum einen viele Filme über Streamingdienste an. Ich gehe relativ häufig ins Kino. Beim Lesen ist es so, dass es mir einfach keinen Spaß macht, irgendwelches sehr triviales Zeug zu lesen. Nicht, weil ich so wahnsinnig gebildet oder klug oder irgendwas bin, sondern weil es interessiert mich einfach nicht. Ich kann nicht so viel damit anfangen. Und ich lese relativ viele Sachbücher auch.
Wobei schalten Sie am besten ab? Gibt es Momente, wo Sie sagen, jetzt habe ich genug gedacht für heute? Oder?
Ich glaube nicht, dass es überhaupt sowas gibt wie Abschalten. Das sind alles so Sprüche aus der Tourismusbranche, die Seele baumeln lassen und Leute so Quatsch. Das gibt es nicht, sondern man ist ja immer mit sich selbst zusammen. Ja, das ist ja auch der Irrtum bei Ferien. Ja, man denkt immer, man macht auch Ferien von sich. Gibt es nicht. Ich weiß nicht, ich kenne diesen Begriff, mit dem kann ich nichts anfangen.
Aber ich kenne schon das Gefühl, nach einem anstrengenden Tag oder nach so einem intensiven Gespräch wie heute, dass ich dann sage,
das finden Sie intensiv?
Ja, um Gottes Willen. Es tut mir leid. Ich finde, wenn ich Sie jetzt unterfordere, tut es mir leid.
Nein, das ist schon recht.
Nein, aber dieses Gefühl kennen Sie nicht so nach dem Motto, so heute habe ich mich genug geistig angestrengt. Jetzt will ich tatsächlich auch mal nichts mehr denken.
Nee, ich glaube auch nicht, dass das richtig ist. Dann machen Sie irgendetwas falsch. Sie sollen ja nicht lesen, weil es anstrengend ist, sondern weil es Ihnen Freude macht. Ja, und Sie sollen, ja, aber dann ist es doch schon selbst die Entspannung.
Ferdinand von Schirach, wie er am besten entspannt.
Der HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Mit Uwe Berndt und Ferdinand von Schirach. Würden Sie eigentlich sich gegen das Etikett Promi-Anwalt wehren?
Ja, das ist ein dummes Wort. Also das impliziert etwas, was es im Gericht nicht geben sollte. Also ich kenne auch keinen von den Strafverteidigern, die ich schätze, die sich so ein Etikett anheften würden. Dafür sind die Dinge zu ernsthaft. Also ein Mann bringt seine Frau um und steht vor Gericht und muss sich gegen diese Vorwürfe verteidigen. Oder wenn er sich nicht verteidigen will, muss er sein Leben erklären und erzählen, was dazu führte. Und dann ist diese ganze boulevardeske Idee eines Prominenten oder Promi-Anwaltes vollkommen fehl am Platz.
Sie haben zum Beispiel Günter Schabowski vertreten. Viele kennen den nur als den netten, ahnungslosen Onkel, der mal sagt, die Mauer ist auf. Aber er war ja Mitglied des Politbüros der SED. Was hat Sie an diesem Mandat damals gereizt?
Naja, das war der größte Prozess der Nachkriegsgeschichte. Ich war ein ganz junger Anwalt, ich war 29 und hatte dieses spannende Mandat, in dem die deutsch-deutsche Geschichte aufgearbeitet wurde. Und die rechtlichen Fragen waren auch interessant. Ich weiß nur noch, als Anekdote, ich habe es völlig falsch eingeschätzt. Normalerweise, wenn man Anwalt ist und man bekommt ein neues Mandat, schreibt man dem Gericht, dass man Akteneinsicht möchte und dann geht man dorthin auf die Geschäftsstelle und dann bekommt man so 2-3 Aktenordner beim großen Verfahren, wo alles drinsteht. Und dasselbe machte ich bei Schabowski und dann rief mich die Geschäftsstelle an und sagte, ich soll kommen und ging mit mir in ein Zimmer und es war ein riesiges Zimmer und zwar bis zur Decke voll mit Akten. Und das waren die Akten in dem Verfahren, das sollte ich lesen.
Ja. Wie viel davon haben Sie gelesen? Kann man ja gar nicht.
Also tatsächlich das meiste.
Ehrlich?
Ja, weil es bleibt einem nichts anderes übrig. Das ist ja die Geschichte eines ganzen Staates in Form von Akten. Ja, und man muss ein bisschen verstehen, wie dieser Staat funktionierte, um dann jemanden in einer solchen politischen Funktion auch verteidigen zu können.
Kommen wir zu Ihrem nächsten Musikwunsch, die Rolling Stones. Da haben Sie eine große Auswahl. Welchen Titel haben Sie genommen?
Emotional Rescue.
Und warum?
Also das ist auch mit einer Geschichte verbunden. Ich war 1981 in den Sommerferien, war ich in England, weil ich nicht gut Englisch sprach und ich sollte die Sprache verbessern. Und an einem Abend, und deswegen erzähle ich das, bin ich mit einer Freundin ins Kino gegangen. Und damals ist gerade rausgekommen Jäger des verlorenen Schatzes. Und das war der schnellste Film damals mit den meisten Schnitten. Und alle waren begeistert im Kino, man durfte noch rauchen, nach der Hälfte des Filmes sah man nichts mehr von dem ganzen Rauch und der Film lief durch und in der ersten Reihe saß ein anderes Pärchen und plötzlich stand der Mann in der ersten Reihe auf und zog aus seiner Innentasche ein Bündel Geldscheine und winkte damit und schrie »Again, again«. Das war Mick Jagger.
Nein.
Ja, und dann spielte der Vorführer den Film nochmal und wir durften sitzen bleiben. Und deswegen habe ich diesen Film mit Mick Jagger zusammen gesehen.
Das können nicht viele von sich behaupten. Emotional Rescue spielen wir jetzt für Ferdinand von Schirach. Der typische Dialog des Strafverteidigers mit seinem Mandanten im Fernsehen geht ungefähr so. Hey John, du musst mir jetzt die ganze Wahrheit sagen, sonst kann ich dich nicht verteidigen. Ich frage mich dann immer, wie realistisch ist das eigentlich? Ferdinand von Schirach weiß das. Wie oft haben Sie diesen Satz im Laufbahn Ihrer Karriere schon gesagt?
Also maximal einmal, ja. Die Regel ist genau umgekehrt. Es ist in den allermeisten Fällen besser, wenn der Verteidiger die Wahrheit nicht kennt.
Nicht? Warum?
Ja. Das hat einen einfachen Grund. Also stellen Sie sich mal vor, Sie haben Ihre Freundin umgebracht. Bitte tun Sie es nicht, aber stellen Sie es nur vor. Ja? Mhm. Und dann kommen Sie ins Gefängnis und ich besuche Sie da und Sie sagen, ja, es stimmt, ich habe Sie gestern oder vor 3 Tagen umgebracht.
Sie hatte es verdient.
Sie hat es verdient. Aber ich habe 12 Zeugen, die bezeugen können, dass ich an diesem Tag in München auf einem Konzert war. Wenn ich jetzt weiß, dass diese 12 Zeugen lügen würden, weil sie ja eben nicht auf dem Konzert waren, sondern ihre Freundin umgebracht haben, dürfte ich sie gar nicht zu Gericht laden, weil ich wissen würde, ich würde einen Zeugen laden, der die Unwahrheit sagt. Und das ist mir verboten. Schon an diesem kleinen Beispiel können Sie sehen, dass es besser ist, dass der Verteidiger nicht die Wahrheit weiß. Und die Gewohnheitsverbrecher oder beruflichen Verbrecher wissen das ganz genau. Ja? Und sie erzählen dem Anwalt nur genau so viel, wie er braucht, um sie ordentlich zu verteidigen.
Und das wollen Sie auch so haben?
Es ist besser. Also meine Aufgabe ist ausschließlich, so hart das klingt, sie zu verteidigen. Nicht ein moralisches Urteil über sie zu fällen, nicht zu sagen, gestehe, das war ja so furchtbar oder sonst irgendetwas.
Haben Sie mal bereut, ein Mandat angenommen zu haben?
Ja. Ich habe schon Mandate übernommen, wo ich mich später sehr geärgert habe, weil es nicht dem entsprochen hat, was ich tun wollte.
Es gab zum Beispiel mal das Beispiel eines Feuerteufels.
Ja.
Der sollte ins Gefängnis.
Ja, ja, ja.
Und sie haben dafür gesorgt, dass er nicht ins Gefängnis kam. Und dann?
Naja, das sind so Mandate, die sind einfach furchtbar. Da wird jemand verteidigt und dann finden sie einen Fehler, den das Gericht gemacht hat, das zur Aufhebung des Urteils führt und der Mann wird entlassen. Ja, und dann begeht er wieder eine Straftat und jemand kommt dabei zu Tode. In so einer Situation fühlt man sich natürlich furchtbar. Es gibt noch einen anderen Punkt, den man als nicht so klein ansehen kann, auch wenn er merkwürdig klingt. Es gibt seltsamerweise sehr viele Leute, die Straftaten gestehen, die sie nicht begangen haben. Ja? Und jetzt stellen Sie sich mal vor, der Anwalt würde sagen, nee, also gut, der hat das gemacht, dann sage ich das halt zu dem Richter, dann wird er halt verurteilt. Das ist nicht Aufgabe des Anwalts. Und das sind Fälle, die ich selbst erlebt habe, wo Menschen Taten gestanden haben, um andere zu schützen. Ja, das ist nicht meine Aufgabe. Das ist die Aufgabe des Richters, zu sagen, der ist der Täter oder der ist nicht der Täter. Sie können es noch in einen klareren Satz bringen, der für Sie noch gemeiner klingt.
Bitte schön.
Ja? Ich habe noch nie einem Täter zur Freiheit verholfen. Ja, weil immer, wenn der freigesprochen wird, war er kein Täter. Ja, so ist das Recht.
Und wie oft haben Sie sich danach schlecht gefühlt?
Ach, das passiert manchmal. Das hat dann unterschiedliche Gründe. Nicht, weil ich glaube, dass der jetzt unschuldig ist. Solche moralischen Aspekte habe ich nicht. Sondern manchmal gibt es so Situationen in einer Verteidigung, die man nicht mag, so wie sie auch manchmal mit jemandem ein Interview führen, den sie nicht mögen und sie das nicht unbedingt moralisch begründen.
Ferdinand von Schirach über seine Arbeit als Strafverteidiger.
Genau meins.
Genau meins.
Ferdinand von Schirach zieht mit seinem Buch durch Deutschland. Am 8. April kann man ihn zum Beispiel im Staatstheater in Kassel erleben. Am 17. April ist er in Frankfurt im Schauspielhaus. Wird das eine klassische Lesereise oder was haben Sie da vor?
Nee, das mache ich ja nie. Also ich finde das ein bisschen fad, wenn ein Schriftsteller auf der Bühne steht und dann aus seinem Buch vorliest. Das können ja auch alle zu Hause. Nein, ich erzähle ein bisschen über den Prozess gegen Sokrates, der mich interessiert und den die auch die meisten mal in der Schule gehört haben, aber wieder vergessen haben. Aber der ist interessant, auch aus strafrechtlicher Sicht. Und in einem zweiten Teil befrage ich dazu ein bisschen das Publikum und dann lese ich auch Geschichten vor.
Das heißt, Sie regen auch zur kontroversen Diskussion da an, dann ähnlich wie bei Terror?
Ja, vielleicht ergibt sich das. Das muss man sehen. Ich mache das tatsächlich so, dass es im Saal Mikrofone gibt und ich höre mir an, was es für Fragen an mich gibt. Und das Schönste ist dann, wenn dann daraus eine Diskussion entsteht. Und oft genug ist das so.
Wir verschenken jetzt 3 Exemplare Ihres Buches, Strafe. Die Telefonnummer 0800 155, 4x1, kleine Quizfrage. In welchem Alter hat er angefangen zu schreiben, ein literarischer Spätzünder? 0800 155, 4x1 oder Sie versuchen es im Internet bei uns auf hr1.de.
Und als Tipp kann ich Ihnen sagen, er war älter als 44 und jünger als 46.
Okay, guter Hinweis, vielen Dank. Was schreiben Sie als nächstes? Woran arbeiten Sie gerade?
Also über so ungelegte Dinge soll man nicht sprechen, aber ich arbeite an etwas, ja.
Wie wäre es mal mit so einer romantischen Liebesgeschichte, was ganz Positives ohne Dramen? Oder finden Sie das auch langweilig? Muss einer der beiden sterben?
Es wäre furchtbar. Nein, nein, es kommen ganz viele Leute nicht ums Leben in den Geschichten. Viele der Geschichten sind tatsächlich Liebesgeschichten, wenn Sie die genau ansehen. Und ich kann Ihnen aber versprechen oder hoffe Ihnen versprechen zu können, dass ich keine Gedichte schreiben werde. Ich habe Liebesgedichte geschrieben, da war ich so 14 und 15 und aus irgendeinem blöden Zufall gibt es die noch. Und das treibt mir wirklich die Schamesröte ins Gesicht, wenn ich das heute lesen muss.
Okay, da müssen Sie aufpassen, dass Ihr Verleger das nicht irgendwann mal... Oder wenn Sie das zeitlich immer gesegnet haben, dann wird alles vermarktet, ja, was man noch findet in Schubläden. Ja, das Frühwerk des von Schirach.
Also ich kann den Zuhörern nur empfehlen, niemals, also wenn Sie irgendwo sehen, Ferdinand von Schirach und darunter Gedichte, kaufen Sie es nicht. Ja.
Vielen Dank für den Besuch im Studio. Am Schluss ist es bei uns üblich, dass der Gast, wenn er denn möchte, eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt.
Oh, ja, das ist ein Gedicht von Gottfried Benn, das ich sehr gerne habe. Das heißt nur zwei Dinge. durch so viele Formen geschritten, durch ich und wir und du, doch alles blieb erlitten durch die ewige Frage, wozu? Das ist eine Kinderfrage, die wurde erst spät bewusst. Es gibt nur das eine, ertrage, ob Sinn, ob Sucht, ob Sage, dein Fernbestimmtes, du musst. Ob Rosen, ob Schnee, ob Meere, was alles erblühte, verblich, es gibt nur zwei Dinge, die Leere und das gezeichnete Ich. Eines der schönsten Gedichte überhaupt.
Wunderschön, Gottfried Benn. Herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Wenn Sie dieses Gespräch noch einmal hören oder weiterempfehlen wollen, es gibt es auch im Internet als Podcast zum Nachhören auf hr1.de. Mein Name ist Uwe Berndt. Wir beide wünschen Ihnen einen schönen Sonntag.
Vielen Dank, Herr Berndt. Schönen Sonntag.
hr1 als Podcast und täglich live.